BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Brauchtumsratsch heute, den ersten im Monat Januar. Und der Januar war für viele Menschen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gekennzeichnet vom Kampf gegen Kälte, Hunger und Krankheiten. Man hat von dem gelebt, was man eingelagert und eingemacht hat. Getreide, Mehl, Speck, Fett, Kraut, Wurzelgemüse, Lagerobst, Dörrobst. Und umso wichtiger war es zu erfahren, wie lange der Winter noch dauern würde, wie hart Kälte und Schnee Mensch und Tier zusetzen würden. Und umso mehr und umso wichtiger, umso mehr hat man sich an die Tagesheiligen gewendet und umso wichtiger war zu erfahren, wie es denn so weitergeht. Was ein Halbwintertag ist, erfahren wir von Dorothea Steinbacher heute bei unserem Brauchtumsratsch. Und einen wichtigen Tag besprechen wir alle Jahre wieder, den 2. Februar, da ist nämlich Lichtmesstag. Und da endet nicht nur die Weihnachtszeit sondern auch das Dienstbotenjahr. Dorothea Steinbacher und ich, wir sind schon seit 11 Jahren beieinander und es bleibt auch so. Und darum ratschen wir gleich. Grüß Gott, habe die Ehre und ein gutes neues Jahr, Dorothea Steinbacher.
Ja, ich wünsche auch allen ein gutes neues Jahr. Dir natürlich vor allem, Hermine. Ich freue mich auch, dass wir wieder beieinander sind.
Und wir haben natürlich ganz wichtig im Januar und im Februar so viel Brauchtum, dass wir schauen, dass wir das in den 2 Stunden schaffen. Wenn es draußen stürmt und wart, ist drinnen kalt und starrt, habe ich mal wo gelesen. Und die letzten Tage war es ja ziemlich kalt. Was bei uns kein Problem ist, wenn die Heizungen funktionieren, wenn es warm und gemütlich ist. Aber früher war das ganz wichtig, dass die Kälte irgendwann mal vorbeigeht. Und solange es noch Winter ist, was ja im Januar, im Februar noch mal ganz kalte und harte Tage waren, dass man die Sachen, die man eingelagert hat, habe ja am Anfang schon gesagt, dass man was zum Essen hat. Und ich habe auch gesagt, du würdest uns erzählen, was der Halbwintertag ist. Das hast, glaube ich, schon mal gesagt, aber ehrlich gesagt habe ich es vergessen.
Ja, der Halbwintertag, das war ein ganz wichtiger Wendetag, auf den die Leute natürlich hingefiebert haben. Das ist der 25. Januar. Da hat es geheißen Halbwinter hin, Halbwinter her an Pauli Bekehr. Das ist nämlich der Tag von der Bekehrung des Saulus zum Paulus. Pauli Bekehr, Halbwinter hin, Halbwinter her hat es geheißen. Und was es mit Pauli Bekehr überhaupt auf sich hat, wer da warum und wie bekehrt worden ist, das wissen die allerwenigsten Leute. Und deswegen habe ich das einmal rausgesucht, weil man das eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm hat. Das ist das sogenannte Damaskus-Erlebnis des Saulus. Das ist auch zu einem geflügelten Wort geworden. Das ist eine Erleuchtung, ein ganz plötzliches Erlebnis. Das war nämlich der jüdische Pharisäer Saulus. Den haben die Hohepriester beauftragt, damals die Christen festzunehmen und nach Christen zu suchen. Und da war er gerade mit seinem Tross auf dem Weg nach Jerusalem, um da Christen ausfindig zu machen. Und plötzlich kommt ein Licht vom Himmel und der Saulus stürzt zu Boden und alle schauen nach oben. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und es war aber niemand zu sehen. Und dann hat sich die Stimme als Jesus Christus zu erkennen gegeben. Und dann wurde dem Saulus befohlen, in die Stadt zu gehen und zu warten. Er war dann aber blind. Und in der Stadt fand er jemanden, der ihn wieder sehend gemacht hat. Und dann hat er sich bekehrt, hat seinen Namen geändert, wurde zu Paulus und wurde also Christ. Das ist die Bekehrung vom Saulus zum Paulus, vom Christenverfolger zum Christen. Und dieses Ereignis soll am 25. Januar stattgefunden haben, beziehungsweise man erinnert sich heute am 25. Januar daran. Pauli Bekehr. Und nachdem sie die wenigsten Leute früher auch noch was darunter vorstellen haben, Kinder, was das auf sich haben soll mit dieser Pauli Bekehr, Hängerblim ist, dass sich da was umkehrt, dass sich da was ändert. Und deswegen haben die Leute eben gedacht, okay, der Winter ist halberts um. Da ändert sich jetzt die Zeit, da wird es jetzt wärmer, da kommt jetzt das Licht wieder. Und so sind verschiedene Gebräuche entstanden am Tag Pauli Bekehr. Viele Sprichwörter sind entstanden. Man hat gedacht, man kann auf das Wetter schauen, weil das ein wichtiger Lostag dann geworden ist, so wie alle Wendetage. Da gibt es diverse Wetterregeln. St. Paulus kalt mit Sonnenschein wird das Jahr wohl fruchtbar sein. Oder ist am Paulus klar, kommt ein gutes Jahr.
Wir haben gerade über Pauli Bekehr gesprochen, der 25. Januar, ein wichtiger Tag im Jahr. Wobei ja der Peter und der Paul am 29. Juni sind. Da ist eben am 25. Jänner der Saulus zum Paulus geworden, hast du uns gerade vor den Musiken erzählt.
Genau, und da haben die Bauern nicht nur nach dem Wetter geschaut, sondern sie haben noch was anderes gemacht früher, weil es eben geheißen hat, dass das ein Halbwintertag ist. Sie sind mit die Dirn und Knecht, also mit die Ehalten, sind sie auf dem Drahtbohnen aufgegangen und haben geschaut, wie viel Hai und wie viel Draht noch da ist. Das war die sogenannte Futterschau an Pauli Bekehr. Und da haben sie einfach geschaut, ob noch genug Futter für den Rest vom Winter da ist, für die Viecher. Und wenn die Dienstboten ordentlich gehaushaltet haben mit den Futtervorräten, also wenn sie sparsam gefuttert haben und wenn es die Viecher trotzdem gut gegangen ist, dann haben sie ein Freibier gekriegt oder auch ein Stückel, Geldstückel. Und wenn sie aber mit dem Hai und mit dem Futter gewusst haben, also gewüstet haben, also viel zu viel gefuttert haben und wenn die Futtervorräte für die Tiere schon zur Neige gingen, dann haben sie geschimpft worden und dann hat es vielleicht geheißen, wir machen ein Lichtmessen, von wegen wir trennen uns und du musst dann Lichtmess ausstehen und kannst nicht ein Jahr weiter bleiben. Also Pauli Bekehr war ein ganz wichtiger Tag für die Bauern und für die Dienstboten. Und es gibt noch eine ganz andere interessante Feierlichkeit an Pauli Bekehr, die vor allem in den slawischen Ländern bekannt war. Teilweise gibt's Reste davon heute noch. Und zwar ist es der Tag der Vogelhochzeit.
Ah, das kennt man nur vom Kinderlied.
Das kennt man vom Kinderlied. Das Kinderlied ist noch bekannt. Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Und es gibt aber einen Tag der Vogelhochzeit, wo es geheißen hat, heute machen die Vögelchen Hochzeit. Und da haben die Eltern ein Gebäck gebacken, ein Hefegebäck.
Aber kein Meisenknödel.
Kein Meisenknödel, sondern das war gedacht, dass die Menschen das essen, das in Form von kleinen Vögelchen, also ein Gebildbrot, ein Gebildgebäck und haben das über Nacht den Kindern in Teller oder in aufgestellte Schalen hineingelegt. Und haben den Kindern dann am nächsten Tag erzählt, die Vögel hätten Hochzeit gemacht und das sei vom Hochzeitsmahl übrig geblieben. Und das würden die Kinder jetzt bekommen als Dank dafür, dass sie im Winter die Vögelchen gefüttert haben. Das finde ich ist eine
Was
schöne
für ein
Geschichte.
Schöner Brauch.
Und vereinzelt gibt es den Brauch heute noch, habe ich mal sagen lassen, in manchen Regionen im nördlichen Kroatien, wo auch noch solche Vögelchen gebacken werden. Teilweise werden die am Valentinstag, also am 15. Februar gebacken und teilweise zum Vogelhochzeitstag am 25. Januar. Und wenn wir uns jetzt denken, das geht uns ja alles nichts um, wir sind ja weder in Kroatien noch in slawischen Regionen, dann habe ich gefunden, dass im Unterinntal zwischen 20. und 25. Januar früher auch die Hochzeit von Finken und anderen Singvögeln gefeiert worden ist. Also das war auch in Tirol verbreitet. Und wenn man sich dann vorstellt, wenn das in Kroatien, in slawischen Regionen, im Unterinntal in Tirol verbreitet war, dann ist anzunehmen, dass das auch im dazwischenliegenden Bayern verbreitet war, dass man sich hier halt einfach nicht mehr dran erinnert. Aber das Lied ist uns als Erinnerung geblieben. Und so können wir am 25. Januar daran denken, dass die Vögelchen Hochzeit halten. Und das ist doch ein positiver Ausblick auf den kommenden Frühling.
Ja, fideralala, wenn die Vögel wieder zwitschern, genau. Dann weiß man, dass die kalten Tage vorüber sind. Und der 25. Januar ist ja genau eine Woche vor einem ganz wichtigen Tag, den wir schon angedeutet haben. Einer der wichtigeren Tage im Jahr, nämlich der Lichtmesstag.
Der war früher noch viel wichtiger. Der war bis 1912 sogar ein Feiertag. Dann war er nur noch ein halber Feiertag und dann haben sie den Feiertag Lichtmess ganz abgeschafft. Zum Leidwesen vieler Menschen, vor allem der Dienstboten, weil für die war es neben vielen anderen Aspekten dieses wichtigen Feiertags ein ganz wichtiger Tag, weil das oft Anfang und Ende des Dienstverhältnisses war. Da hat man ausstehen können. Das heißt, man hat also seinen Bauernhof, seinen Dienstplatz verlassen können an Lichtmess am 2. Februar. Oder man hat einfach den Vertrag verlängert mit dem Bauern und der Bäuerin und ist dann noch ein Jahr länger geblieben. Und es ist der Lohn ausbezahlt worden für das ganze Jahr am Lichtmesstag. Und dann haben die Dienstboten frei gehabt. Meistens bis zum Agatentag am 5. Februar. Das waren die Schlenkeltage oder die Schlenkel, weil wo dann viele Ehehalten oder Dienstboten den Jahreslohn kleines Wirtshaus dran haben, genau.
Und dann wieder weitermachen mussten bis zum nächsten Jahr.
Und dann wieder weitermachen mussten, wenn sie ihren Kater ausgeschlafen haben. Am 5. ist schon wieder weitergegangen. Es gab auch, haben sie natürlich Märkte entwickelt, die Wachsmärkte oder Lichtmessmärkte, von denen es jetzt noch einige gibt. Und zwar waren das natürlich Verkaufsmärkte, wo man verschiedene Dinge erwerben konnte. Das waren aber auch Märkte, wo sich die Dienstboten halt rumgetrieben haben und versucht haben, eine neue Anstellung zu finden, wenn sie ausgestellt worden sind.
Also wie ein Arbeitsmarkt zusätzlich.
Wie ein Arbeitsmarkt sozusagen. Teilweise hätte ich schon fast gesagt, wie ein Sklavenmarkt. Also wenn man sich da alte Berichte durchliest, dann ist es wirklich so gewesen, dass die teilweise die männlichen Dienstbotenbewerber mit einem Zweigerl am Hut signalisiert haben, dass sie auf Arbeitssuche sind und die Dirndl sich besonders hübsch hergerichtet haben. Und dann gab es die Verdingerinnen, also die Frauen, die dann Jobvermittlerinnen waren sozusagen, die haben bei uns in der Gegend im Chiemgau, war das die Hindingin.
Also die, das muss man auch aussprechen können, die Hindingin.
Die Hindingin. Und das waren ganz teilweise verrufene Frauen, die da eben solche Kuppelgeschäfte gemacht haben. Und die natürlich.
Aber dienstlich jetzt, oder haben die gleich weiter kuppelt?
Ja, das weiß man nicht genau.
Hat's ja auch gegeben.
Die hat es auch gegeben, aber das waren jetzt einmal die Arbeitsplätze vermittelt haben und die natürlich dafür Provision kassiert haben. Also deswegen waren die schon verrufen und auch teilweise unbeliebt. Auf jeden Fall waren das wichtige Dienstbotentage, es waren in anderer Hinsicht wichtige Tage, weil es natürlich die Wachs- und Kerzenmärkte gegeben hat, weil da Kerzen zum Weihen in die Kirche getragen worden sind. Da kommen wir sicher hinterher noch ausführlicher darauf zu sprechen, weil damit unglaublich viele Bräuche verbunden sind.
Unser Thema heute Januarbrauchtum und da gehen wir auch gleich in den Februar rein. Darum haben wir gerade, Dorothea Steinbacher ist bei mir zu Gast, über Lichtmess gesprochen. Der wichtigste Tag im Dienstbotenjahr. Warum war das eigentlich wahrscheinlich auf Lichtmess festgelegt, weil die Tage dann länger geworden sind? Weil da vom Landwirtschaftlichen her das Jahr neu angefangen hat, der Winter vorbei war, die Weihnachtszeit vorbei war?
Das habe ich mir ehrlich gesagt auch oft überlegt. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es nicht immer nur an Lichtmess gewesen ist, dass das Dienstjahr zu Ende war. Das war vielleicht jetzt bei uns in der Region so. Aber es gibt im Norden zum Beispiel einen Bündelestag. Das ist der Tag, an dem man sein Bündel schnürt, der teilweise heute noch in Erinnerung ist, aber natürlich nicht mehr als solcher zelebriert wird und als solcher gilt. Das war der dritte Weihnachtsfeiertag. Also es hat bis vor ein paar hundert Jahren hat es einen dritten Weihnachtsfeiertag gegeben und das war dann auch der Bündelestag. Und da haben die Dienstboten dann offenbar Weihnachten noch bei der Familie, bei ihren Dienstherren verbracht und haben dann am ehemals dritten Weihnachtsfeiertag ihr Bündel geschnürt und sind weitergezogen. Und bei uns war das eben der Lichtmesstag, weil da eigentlich ein neues Bauernjahr begonnen hat. Da war die Lichtarbeit zu Ende. Das heißt, die Arbeit bei künstlichem Licht, also früher künstlich waren die Kerzen und die Petroleumlampen, weil es hat ja geheißen, Maria bläst das Lichtl aus und der Michi zündet es wieder an. Also die Maria an Maria Lichtmess am 2. Februar bläst das Lichtl aus, also die Kerzen. Und dann arbeitet man das ganze Jahr über bei natürlichem Licht, also bei Tageslicht, weil die Tage ja wieder länger werden. Und der Michi am 29. September, der zündet das Lichtl wieder an, weil da wird es dann langsam wieder finster. Und da braucht man wieder ein künstliches Licht. Also das war einmal diese Zäsur, dass man gesagt hat, da geht da was wieder los und da kann man bei Tageslicht wieder arbeiten. Und dann ist sowieso eine ganz spannende Geschichte, haben wir ja alle eine keltische Vergangenheit hier in Mitteleuropa. Und nicht nur in Mittel, sondern auch in West und so weiter Europa. Und bei den Kelten, die Kelten hatten ihren Jahreskreis ja in vier Abschnitte eingeteilt, 4x3 Monate. Was die meisten kennen, das ist Samhain und Beltane. Samhain ist ja unser Allerheiligentag, wo dann am Vorabend eben über verschiedene Verwicklungen dieses Halloween entstanden ist. Und Beltane ist der 1. Mai, der auch bei uns noch ein großer Feiertag ist. Und der Tag vorher mit der Walpurgisnacht ist auch noch eine ganz unheimliche Nacht. Und diese zwei Halbjahre, die mit dem 1. Mai und dem 1. November begonnen haben, sind nochmal unterteilt gewesen in Vierteljahre. Und zwar am 1. August hat nochmal ein Vierteljahr begonnen, das Herbstvierteljahr. Und am 1. Februar mit Imbolc hat der Frühling begonnen. Und da gibt's eine Heilige, die in Irland nach wie vor sehr verehrt wird und quasi genauso verehrt wird wie Maria, Mutter Gottes. Das ist die heilige Brigid oder Bridget. Die Brigid von Kildare oder Bridget von Kildare. Das ist ein Vorname, der heute noch im Englisch und englischsprachigen Raum sehr beliebt ist, die Bridget. Wir alle kennen prominente Bridgets. Und dieser Name kommt von der heiligen Brigid. Und die hat, oder Bridget von Kildare in Irland, und die hat am 1. Februar ihren Namenstag. Und man weiß nicht genau, ob es wirklich eine historische Persönlichkeit ist oder ob es eine verchristlichte keltische Muttergöttin ist, die an Imbolc, an diesem Beginn des Frühlings gefeiert wurde, wird heute noch gefeiert. Das ist ein Feiertag. Der erste Montag im Februar ist ein Feiertag in Irland. Da werden auch die Brigid-Kreuze geflochten aus Binsen. Das sind wunderschöne Kreuze mit so einem keltischen Knotenmuster. Wer die nachflechten will, der muss es einfach mal googeln, muss ich jetzt hier so sagen. Gibt's wirklich tolle Anleitungen und dann wird man das wiedererkennen und sagen, ach, das ist das Kreuz der heiligen Brigid. Und es ist heute noch üblich, dass in Irland, in den Schulen, in den Kindergärten diese Kreuze geflochten werden und verschenkt werden und man hängt sich die über die Tür und ins Haus. Die sollen Segen bringen. Also das ist eine ganz wichtige weibliche Heilige, die nach dem heiligen Patrick, dem Schutzheiligen von Irland, die weibliche Schutzheilige von Irland ist. Und wenn jetzt alle sagen, was geben hier Irland? Oh, ich bin in Bayern. Dann muss man sagen, die heilige Brigid hat es auch bis aufs Festland geschafft, weil nämlich verschiedene Teile ihrer Reliquien, weil die so bedeutend und so begehrt waren, verteilt worden sind sozusagen. Es gibt welche in Lissabon, es gibt bis heute in Köln Reliquien von der heiligen Brigid und so hat es auch über den Rhein geschafft und hat es auch nach Deutschland und nach Bayern geschafft. Es gibt also Brigids Kapellen und Quellen in Irland, ganz viele heilige Quellen. Und das ist eine Schutzpatronin der Hebammen, der gebärenden Frauen, der Frauen mit Kinderwunsch. Das heißt, das ist ein nahtloser Übergang zur Maria, der Mutter Gottes, die wir ja an Lichtmess feierten oder verehren.
Hat die mit der Brigitte auch zu tun? Weil so in den 60er Jahren, wo wir aufgewachsen sind, hat es in jeder Klasse ganz viele Brigitten gegeben. Hat die mit der heiligen Brigitte zu tun?
Die hat mit der heiligen Brigitte zu tun. Es gibt nämlich zwei heilige Brigitten eigentlich. Also einmal die besprochene irische Brigitte von Kildare und dann gibt es die Birgitta von Schweden, die später im Jahr einen Namenstag hat. Die auch Namengeberin für viele Brigitten ist. Also ich hatte auch eine gute Freundin Brigitte in meiner Kindheit. Das war ein ganz beliebter Name und man weiß nicht genau, war es die Birgitta oder Brigitta von Schweden oder die Brigitte von Kildare, die für die Brigitten Namenspatin war. Das müssen dann eigentlich die Eltern des Täuflings wissen, aber die haben es wahrscheinlich auch nicht so genau gewusst. Das war einfach ein ganz beliebter Name. Und heute kann man sich's aussuchen, ob man für diese auf eine vermutlich keltische Muttergöttin zurückgehende heilige Brigid von Irland sich zurückführen möchte, wenn man Brigitte heißt, oder auf die Birgitta von Schweden. Die Begründerin des Birgitten- oder Birgittinnenordens, der zum Beispiel in Altomünster ja dieses Kloster geführt hat. Also da hat man die Auswahl zwischen zwei Brigitten und unsere Brigid von Kildare, diese irische, hängt mit Sicherheit eng damit zusammen, dass wir am ersten, also am zweiten Tag des Februar, wir und Sie hier am 1. Februar, einen sehr weiblichen Feiertag feiern. Das heißt ja auch Marienreinigung, wobei die Kirche offiziell weder Maria Lichtmess sagt noch Marienreinigung, sondern das heißt jetzt Darstellung des Herrn, weil mit der offiziellen Begründung, es sei ja schließlich ein Herrenfest. Weil was wir nämlich feiern an Lichtmess, offiziell laut Liturgie, ist, dass Christus im Tempel dargestellt wurde. Das kleine Baby, der kleine Baby Christus ist 40 Tage nach seiner Geburt am 25. Dezember, musste er in den Tempel gebracht werden, weil der erstgeborene Sohn nach altem Recht Eigentum Gottes war und er musste quasi ausgelöst werden. Und zu dem Zweck musste er im Tempel dargestellt, also vorgestellt, präsentiert werden. Und gleichzeitig musste eine Opfergabe gebracht werden, um das Kind symbolisch auszulösen quasi. Und da heißt es in der Bibel, wenn die Eltern das Kind an diesem Tag im Tempel darstellen, dann sollen sie ein Lamm zum Opfer mitbringen, zum Brandopfer, zum Sühneopfer. Wenn sie aber zu arm sind, das heißt in der Bibel anders, da heißt, wenn ihre Hand aber ein Lamm nicht erlangen kann, wenn sie übersetzt gesagt zu arm sind dafür, ein Lamm zu opfern, dann können sie auch zwei Tauben mitbringen. Und auf allen Bildern, die wir von Maria Lichtmess kennen, das ist ein Ereignis, was sehr oft bildlich dargestellt worden ist, in Tafelbildern, in Fresken, in den Kirchen, ist immer zu sehen, dass die Maria das Kind bringt und vielleicht sogar auf dem Tempel präsentiert. Auf der anderen Seite des Altars steht eine sehr alte Person. Das ist der greise Simeon, der auch beschrieben wird in der Bibel. Der wird teilweise als blind dargestellt, weil es heißt, als er das Christuskind dann gesehen hat, wurde er sehend und sagt, er hat das Licht der Welt gesehen. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass er schon erkennt, dass er der Messias sein wird und dass er die Menschheit retten wird. Und ganz im Hintergrund oft ist der Josef zu sehen, der als Begleitperson dabei ist, aber nicht zu den zentralen Personen gehört und der zwei Täubchen dabei hat. Manchmal ist es auch eine Magd, die in einem Käfig die zwei Täubchen dabei hat, die also als Opfergaben gebracht werden. Und damals waren die Leute Bibelfester und haben, wenn sie diese Szene gesehen hat, das Bild gesehen haben, dann haben sie gewusst, aha, das sind arme Leute, die können kein Lamm opfern. Deshalb die zwei Täubchen. Und das ist nicht Maria Empfängnis, sondern das ist die Reinigung, Maria Reinigung. Weil Maria musste sich nach der Geburt, 40 Tage nach der Geburt, musste sie zur Reinigung gehen. Wie jede Frau damals, die als unrein galt, wenn sie ein Kind geboren hat und 40 Tage später in den Tempel musste, um sich reinigen zu lassen. Und genau, gleichzeitig ist es eben die Darstellung des Herrn, weil sie ihr Kind auf dem Altar präsentieren musste und im Tempel darbringen musste.
Zur Lichtmess gibt's nicht nur einen neuen Job, wenn man Glück hat, oder wenn man Pech hat, kann man da entlassen werden. Lichtmess, wie der Name schon sagt, bringt mehr Licht in den Tag. Also früher hat es Lichterprozessionen gegeben, hast du gerade gesagt.
Er hat Lichterprozessionen an Lichtmess gegeben. Und das Licht ist ein ganz zentraler Bestandteil dieses Festes. Und wir wissen alle, die wir christlich sozialisiert sind, womöglich katholisch erzogen sind, dass an Lichtmess Kerzen geweiht wurden und immer noch werden. Und die Kerzen haben natürlich früher eine viel wichtigere Bedeutung, viel größere Bedeutung gehabt, als man noch kein künstliches Licht gehabt hat, wurden an Lichtmess eben die Kerzenvorräte für das ganze Jahr in der Kirche geweiht. Und zwar von den Privathaushalten. Die Familien haben körbeweise Kerzen zum Weihen in die Kirche gebracht. Und auch die Kirchenvorräte an Kerzen sind natürlich geweiht worden an Lichtmess. Und es war nicht nur so, dass man für die eigene Familie ein paar Kerzen in die Kirche getragen hat, sondern es war üblich, dass in den Firmen, hätte ich bald gesagt, in Familien und auch in großen Häusern, bei den Großbauern oder auch in den Klöstern oder auch in den Städten, überall sind geweihte Lichtmesskerzen verteilt worden. Es gibt da wunderschöne Illustrationen, wo man sieht, wie also wirklich die Pfarrer jedem Vorbeigehenden eine Lichtmesskerze in die Hand drücken. Oder aus dem Kuchelbuch vom Kloster Seeon weiß man zum Beispiel, dass im Jahr 1772 über 70 Leute aufgezählt wurden, die alle Lichtmesskerzen, geweihte Lichtmesskerzen vom Abt bekommen haben, vom Hofrichter bis zur Bötin, heißt vom Dienstboten, bis zu den Mönchen und allen, die auch auf den Wirtschaftshöfen gearbeitet haben. Die haben alle geweihte Lichtmesskerzen bekommen. Und in den Familien war es auch üblich, dass nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch die Dienstboten geweihte Lichtmesskerzen bekommen.
Man vergisst ja oft, wie wichtig Licht damals war und wie selten das war. So eine Kerze, die hat ja nur einen kleinen Schein gehabt. Da konnte man nicht so viel sehen und nicht so viel machen. Also Licht hat eine ganz große Bedeutung gehabt, auch für die Arbeit drinnen und draußen.
Genau, und deswegen hat man unglaublich viele Kerzen gebraucht. Und da gab es natürlich billige und teure, da gab es unterschiedlich gefärbte, da gab es unterschiedliche Formen. Und da heißt zum Beispiel, dass die große, dicke Hauskerze, die also im Haus alle wesentlichen Stationen begleitet hat, die wurde am Sterbebett angezündet, die brannte bei der Hochzeit, die wurde hinterm Sarg hergetragen. Diese dicke Hauskerze, die da geweiht wurde, die hat der Hausvater zur Weihe getragen. Mhm. Die Frauen haben die Wachsstöcke zur Weihe getragen. Und wichtig waren vor allem die roten Wachsstöcke. Soll ich kurz erklären, was ein Wachsstock ist?
Ja, wir haben welche daheim. Als Kind hat mich das immer fasziniert, die Wachsstöcke.
Ja, ich wurde nämlich mal gefragt, was ist denn ein Wachsstock? Mhm. Und ich konnte mir in meiner Naivität überhaupt nicht vorstellen, dass jemand noch nie einen Wachsstock gesehen hat. Aber natürlich, wenn man damit nichts zu tun hat oder gerade auch wenn man jünger ist, dann weiß man das nicht. Das ist quasi eine ganz dünne Wachsschnur, die dünner ist als mein kleiner Finger. Ein bisschen dicker als ein Zahnstocher, würde ich mal sagen, so ungefähr. So dick wie ein Strohhalm vielleicht. Ja? Eine solche Wachsschnur, die wird, wenn sie noch warm ist, aufgerollt zu einer, wie so ein Wollknäuel oder auch wie so ein längliches Gewinde. Und dann ist es so ein kompakter, der dann fest wird natürlich. Ein kompakter Wachsstock und diese Wachsstöcke, die hat man verschenkt. Die wurden dann teilweise
schön verziert, teilweise wie so ein Hauchbeutel oben.
Genau, teilweise mit bunten Bildern verziert, teilweise auch mit bunter Wachszieher verziert. Also da hat man nochmal Wachsblümchen aufgebracht oder wächserne Bildchen von Heiligen oder so. Und diese ganz besonders schön verzierten, das waren Aussteuer. Bestandteile der Aussteuer, die natürlich nicht abgebrannt wurden, sondern die sorgsam aufbewahrt wurden und im Aussteuerschrank dann eingebracht wurden. Und die unverzierten roten Wachsstöcke waren vor allem wichtig für die Wöchnerin. Da hat man die Schnüre dann ein bisschen warm gemacht, sodass man sie abwickeln konnte und formen konnte. Und dann hat man der Wöchnerin, kurz vor der Entbindung, während der Entbindung und während sie im Wochenbett lag, also wo sie in Zeiten, wo sie besonders gefährdet war für den Zugriff von bösen Dämonen, die sie ja immer auf diese wehrlose und in der Meinung vieler unreine Frau abgesehen hatten und auf das noch ungetaufte Kind womöglich, da hat man das Kind, die Wöchnerin, die Hand- und Fußgelenke, die Pfosten von der Wiege vielleicht und von dem Bett von der Wöchnerin mit diesen roten Wachsschnüren umwickelt.
Die ja geweiht waren.
Mit den geweihten Wachsschnüren umwickelt, in der Hoffnung, dass es dann die bösen Dämonen und die bösen Geister abhalten möge. Und wenn man jetzt sagt, naja, wenn eine Frau einmal, zweimal im Leben ein Kind kriegt, dann braucht man doch nicht so viel rote Wachsstöck sozusagen. Aber damals war es ja so, dass es nicht selten war, dass eine Frau 10 oder 15 Schwangerschaften hatte und dann auch entsprechend die Kinder bekommen hat, dass also Frauen über viele Jahre ständig schwanger oder entbindend oder im Wochenbett waren. Da hat man also viele rote Wachsstöcke gebraucht. Vor allem hat es ja nicht gewirkt in vielen Fällen. Und dann hat man immer noch mehr rote Wachsstöcke entzündet in der Hoffnung, dass es vielleicht doch was Gutes bedeutet. Dann gab es natürlich auch die Pfenniglichtel, die ganz dünnen Kerzerl, die für die Kinder gedacht waren und die besonders beim Rosenkranzbeten abgebrannt wurden. Also das sind ganz dünne, längliche Kerzen.
So die, wie die Wachsstöcker, nur als einzelne Kerzen.
Nur als einzelne, dünne, extrem lange, dünne Kerzen, die man mit einem Tropfen Wachs irgendwo hinpappen konnte. Also sowohl auf die Türklinke als auch auf die Tischplatte und so. Und es ist in allen Texten auch zu lesen, dass die besonders beim Rosenkranzbeten an Allerheiligen und aller Seelen, wo wir ja gedacht haben, dass die wilden Geister um einen rum sind, dass man da überall diese Pfenniglichtel aufpappt hat in der Hoffnung, dass sie das Böse abhalten.
Brauchtum im Januar, schönes Brauchtum, schöne Brauchtumsgeschichten erzählt uns heute Dorothea Steinbacher und das machen wir gleich nach die 11 Nachrichten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Zur zweiten Stunde von unserem Brauchtumsratsch, wo es heute auch wieder einmal um Lichtmess geht. Wie immer Mitte, Ende Januar, weil Lichtmess ein ganz wichtiger Tag ist. Nicht nur für die Dienstboten, wo die neue Anstellung begonnen hat oder die alte geendet hat. Es steht nämlich für Ende des Dienstbotenjahres oder auch für den Anfang. Und es gibt auch Lichtmess und Schlenkelmärkte, haben wir in der ersten Stunde von Dorothea Steinbacher gehört. Die Kerzen werden gesegnet. Über Licht und Kerzen unterhalten wir uns gleich weiter. Die Generation unserer Großeltern, auf jeden Fall unserer Urgroßeltern, noch so gelebt hat, dass dunkel und kalt war. Und nicht so wie jetzt, man auf einen Lichtschalter drückt und hat's hell und wenn man Glück hat, hat man Heizung und hat's warm. Das war schon eine harte Zeit. Daunenmäntel und Jacken und dicke Schuhe hat's auch nicht gegeben, gell, Dorothea?
Die hat's nicht gegeben, zumindest die Leute, die es dringend gebraucht hätten, haben sie wahrscheinlich so gute, warme Kleidung selten leisten können. Und umso wichtiger war die Freude drüber, dass jetzt wieder Frühling wird, dass es heller wird und
wärmer wird.
Die Hoffnung, dass es wärmer wird, genau. Und umso wichtiger waren eben diese Lichtbräuche auch und umso verständlicher auch. Also Lichtbräuche, wir haben schon gesagt, Lichterprozessionen in der Kirche, das Kerzenweihen und das Kerzenverteilen und Kerzen kaufen und verschenken. Und das spielen auch wieder diese ganzen weiblichen Heiligen rein, die Anfang Februar ihren Gedenktag haben. Natürlich im christlichen Sinn als erstes die Maria, die Mutter Gottes, die aber ja von der Kirche offiziell heißt ja, es ist ein Herrenfest. Also Maria Lichtmess und Maria Reinigung sind nur sekundär jetzt in der Liturgie. Aber ich habe schon erwähnt, diese Brigitte von Kildare, oder Bridget von Kildare, die abgekürzt wird als Brit oder Bright. Und das Bright ist ja das Englische für hell. Ja. Also es ist mit Sicherheit so, dass all diese Elemente, die vorchristlich in den Kulten stattgefunden haben, sich vereinen und eine Mischung bilden und unsere heutigen Lichtmessbräuche sowohl von der Kirche her als auch im Volksglauben geformt haben. Es ist ja, da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir Zeit haben, ganz auffällig, dass Anfang Februar auch sehr viele weibliche Gedenktage oder Gedenktage an weibliche Heilige aufeinander folgen. Also am 2. Februar haben wir ja die Maria Lichtmess und dann kommt der Blasius, das ist Ormo dazwischen und dann haben wir aber gleich die Veronika, die Agatha und die Dorothea, dann kommt nur die Apollonia. Also das ist eine Häufung von wichtigen weiblichen Heiligen Anfang Februar. Da könnte man schon den Verdacht haben, dass es wirklich Anfang Februar in vorchristlicher Zeit ein weiblicher Feiertag einfach war. Februare heißt ja im Lateinischen, wie es hat er unseren Monatsnamen geformt, Februare heißt reinigen. Das waren Reinigungsfeiern, auch in der römischen Antike schon. Und dann wird's komischerweise in der christlichen Auslegung ein Fest Marie-Reinigung. Mit der Begründung, 40 Tage nach der Geburt oder nach der Entbindung musste Maria zur Reinigung gehen. Also das sind unglaublich viele Elemente, möchte ich damit sagen. Es ist nicht nur eine Überlegung der christlichen Kirche, okay, da machen wir jetzt ein Fest Maria Reinigung oder Darstellung des Herrn, sondern das sind sehr, sehr viele vorchristliche kultische Einflüsse, die zu diesem großen Bereich dieses Lichterfestes geführt haben, an dem vor allem weibliche Heilige und weibliche Figuren verehrt werden. Und das mit den Kerzen ist natürlich klar, dass da Kerzen geweiht wurden, Kerzen verschenkt wurden, dass es wichtige Kerzenbräuche gab, weil, wie wir schon gesagt haben, die Kerzen einfach unglaublich wichtig waren und weil Wachs sehr wertvoll war damals.
Die Alltagskerzen waren ja, glaube ich, so Talgdinger.
Das waren
aus Schweinetalg wahrscheinlich.
Oder Rindertalg. Mhm. Das waren Talglichter, die fürchterlich gestunken haben müssen. Die haben und nur Gruß. ein ganz schwaches Licht verbreitet. Und die waren halt billig. Also Rindertalg war billig zu haben oder auch von die Schorf und so weiter. Kann man sich vorstellen, wie das dann gerochen hat. Das waren stinkige, rußige Funzeln, die also wirklich sehr billig waren und die es die ganz armen Leute gehabt haben. Dann gab es natürlich die Kienspäne, das heißt also mit Harz getränkte Kiefernholzspäne meistens oder auf jeden Fall von einem weichen Holz, also Fichte oder Tanne oder Kiefer, dünne Späne, die man in so Halterungen reingeschraubt hat und an einem Ende angezündet haben, hat, die dann natürlich Aschenbröckerl und Holzkohle unter sich gelassen haben. Also das war eine mit Verlaub eine ziemliche Sauerei wahrscheinlich.
Hat man nicht gesehen, weil es eh dunkel war.
Ja, genau. Und die hat man auch ständig ersetzen müssen. Also da war jemand auch permanent damit beschäftigt, sich um das Licht zu kümmern und um die Lichter zu kümmern. Und insofern, und Bienenwachskerzen waren natürlich was ganz was Besonderes. Das haben sich die reichen Leute leisten können, die Adligen, das haben sich die Klöster geleistet. Aber die einfachen Leute haben eben Talg gehabt oder später im 19. Jahrhundert, wo Paraffin und Stearin dann aufgekommen sind, die eben billigere Materialien für die Kerzen. Und Wachs hat interessanterweise die Kirche auch bevorzugt, mit der Begründung, dass die Biene keusch in der Fortpflanzung ist. Also das ist ein jungfräuliches Material, was nicht unrein ist. Das ist also eine ganz nette christliche, frühchristliche Begründung dafür, dass die Kirche Wachs so gern gesehen hat. Wachs auch als Opfergabe. Also Wachs war ja bis in die Zeit unserer Großeltern eine der wichtigsten Opfergaben, die man, oder auch Geschenke, die man gemacht hat.
Oder auch die Wachsbilder, die man gemacht hat, die waren ja auch ganz kostbar und ganz kunstvoll.
Genau, also die Wachsbilder, die man auch untereinander verschenkt hat, also die beliebte Liebesgaben waren, die aber auch Opfergaben für die Kirche waren. Aber in der Kirche hat man natürlich auch Geld geopfert, das hat die Kirche natürlich auch gern genommen. Und Wachs wurde oft im Pfund gespendet. Also da heißt als Buße oder für eine als Votivgabe, wenn jemand zum Dank für Heilung oder für Schutz in die Kirche gegangen ist und was gespendet hat, dann heißt es oft in den Mirakelbüchern, wo das aufgezeichnet worden ist, heißt es oft, sie opferte 2 Pfund Wachs oder 10 Pfund Wachs. Oder was auch beliebt war für ganz besonders reiche Menschen oder für besonders großzügige Danksagungen, Wachs im Eigengewicht. Also wenn ein Kind gerettet wurde, was todkrank war und dann hat man der Mutter Gottes oder einem Heiligen gedankt, dann hat man unter Umständen Wachs im Gewicht des Kindes gespendet. Das war natürlich sehr, sehr teuer und sehr wichtig und zeugte von großer Dankbarkeit, aber auch von großem Reichtum.
Macht man ja auch an Wallfahrtsorten, also ich glaube in Fatima zum Beispiel, dass man die Teile, die Körperteile, die erkrankt sind, wie zum Beispiel Beine oder Arme in Wachsform dann opfert,
ja,
die
das
dann geschmolzen werden wieder.
In vielen Wallfahrtsorten auch bei uns. Und das konnte man auch beim Wachszieher kaufen. Die haben da Model gehabt. Da konnte man also ein Lungerl kaufen und ein...
Entschuldigung, dass ich lache.
Wirklich, ja, ein Lungerl. Und dann hat man einen...
Weil da denkt man ja, Entschuldigung, Lungerl mit Knädel, aber dass das dann ein Symbol ist als Wachsmodel, um die zu opfern.
Genau, also ein Lungerl, da gab es dann teilweise einen linken oder sogenannten rechten Lungenflügel. Also wenn man in Wallfahrtsorte geht und diese alten Wachsopfer sieht, dann kann man sehen, das sind so eigenartige Gebilde, also entweder doppelte Lungenflügel oder einen nur, je nachdem, wenn man es mit der Lunge gehabt hat oder man konnte Kröten, Wachskröten, die für die Gebärmutter stehen, die also immer dafür stehen, dass das ist ein Frauenleiden, wie man dann so verbrämt sagt, war, oder Arme und Beine und Köpfe und Fatschenkindel, wenn es um ein Baby gegangen ist. Also das alles hat man dann in Wachs nachgebildet.
Die Christkindel unterm Christbaum waren ja auch oft aus Wachs.
Die waren auch oft aus Wachs. Und auch der Christbaumschmuck, also ich habe noch alten Christbaumschmuck, das waren dann so rote Wachsbildchen, rote Wachsherzerl, rote Wachskinderl. Also das waren die traditionellen Christbaumanhänger auch bei uns. Rote Wachsteile und Strohsterne und so weiter. Also Wachs war unglaublich wichtig und Wachs war sehr teuer und deshalb wurde Wachs eben auch geweiht, damit es dann noch mehr Bedeutung hat und noch wertvoller und wichtiger ist.
Gell, Dorothea, früher hat sich einfach alles um die Arbeit gedreht. Um Arbeit, um Essen und um Licht.
Um Arbeit, um Essen und um Licht. Und an Lichtmesstag hat sich um alles gleichzeitig gedreht, mehr oder weniger. Und bei den Dienstboten sieht man auch, weil du gerade gesagt hast, um Essen hat sich alles gedreht. Bei den Dienstboten hat sich auch alles um Essen gedreht. Die haben natürlich ihre geweihten Lichtmesskerzen noch gekriegt, auch wenn sie ausgestanden sind. Und dann hat es aber so lustige Sprüche gegeben. Weil es geheißen hat, das Feierabendläuten am Lichtmesstag haben die Leute dann genannt, die Bauernangst wird eingeläutet, weil nämlich der Bauer den Jahreslohn zahlen hat müssen. Und da gibt es dann diese Sprüche halt zuhauf, die sich entwickelt haben. Und ein Lichtmesstag ärgert die Bauern, vor allem ist Geld nur so rar, ein Lohn muss man zahlen. Und die Ehehäuten, also die Dienstboten, sind dann ausgebrochen worden, wenn es eine gute Bäuerin war, die also sich gut gekümmert hat um ihre Dienstboten, um die Knechte und die Mägde, dann hat sie es ausgebrochen. Das heißt, die haben nur einen Haufen Schmalznudeln gekriegt. Teilweise haben sie schon schriftlich ausgemacht gehabt, dass nur zweierlei Brot kriegen auf dem Weg, also eine Wegzehrung quasi, und dass auf jeden Fall nur Schmalzbochers mitkriegen. Und manche haben sie dann verabschiedet, wenn die Stelle nicht so gut war und wenn sie gesagt haben, na, da suchen wir uns lieber eine neue Stelle, und haben dann gereimt, enger Kraut und enger Rum, die haben uns vertrieben, war es ein bisschen besser gewesen, waren wir wieder blieben.
Das haben, jetzt wo du sagst, falls man nach 55 Jahren ein, das haben wir in der Schule gelernt, echt? Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Hätte meine Mutter Fleisch gekocht, dann wäre ich länger geblieben.
Ja, genau. Und das ist ein alter Dienstbotenspruch.
Das habe ich nicht gewusst. Aber und einen Musikunterricht anderen, gehabt. 1900.
Ui.
Ewig weit weg.
Ja, also näher an der Dienstbotenzeit als jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Und die anderen haben gereimt, das Jahr ist aus und in so ganzer Trost, wir kriegen eine neue Bäuerin und eine neue Kost. Also da sieht man schon auch, dass die, dass sie ums Essen viel gedreht hat und dass eine Stelle ganz wesentlich davon gelebt hat, ob die Bäuerin gut gekocht hat, ob die Dienstboten quasi in die Familie aufgenommen waren und mit der Familie gegessen haben oder ob, wie es leider auch oft der Fall war, die Familie, die Bauernfamilie, die bessere Kost gekriegt hat und dann natürlich der Mo die beste Kost und die Dienstboten sind dann ganz am Schluss gekommen. Und haben, wie eine Dienstbotin in einem Buch, was sie daheim hat, mal geschrieben hat, uns ist der Fod sauber geblieben, hat sie gesagt.
Da bleibt der Schnabel sauber, kenne ich.
Genau, und sie hat eben, das ist eine Niederbayerin, die hat geschrieben, uns ist der Fod sauber geblieben, wir haben nichts gekriegt von dem guten Essen.
Und das war vielleicht schon eine harte Zeit, von wegen gute alte Zeit.
Wirklich hart. Und ich war mal letztes Jahr in dem Freilichtmuseum Wolfegg im Allgäu, wo es eine Dokumentation gibt über die Schwabenkinder. Das waren die Kinder, die da verdingt wurden an die Bauernhöfe. Und wie es mit denen umgegangen sind, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber überhaupt diese absolute Abhängigkeit der Dienstboten in so einem Bauernhof, das war schon fürchterlich. Und wenn die jungen Dirndl dann schwanger worden sind, dann sind die fristlos gekündigt worden und ihrem Schicksal überlassen worden. Also das waren schlimme Zeiten. Da muss man sich wirklich nicht in dieser Hinsicht muss man sich nicht an die gute alte Zeit zurücksehnen. Aber die Dienstboten haben es ja teilweise auch gut gehabt. Und man weiß auch natürlich von ganz vielen Beispielen, wo die Dienstboten höchstens ein- oder zweimal im Leben ihre Dienststelle gewechselt haben. Entweder sie haben dann geheiratet oder sie haben es einfach so gut gehabt und sind quasi in die Familie aufgenommen worden und haben dann auch, wo sie nicht mehr arbeiten, haben Kinder ihren Lebensabend in der Familie verbracht und haben halt noch, wie es früher so geheißen hat,
einen Austrag gehabt.
Oder wie eure Bäuerin bei uns im Dorf mal gesagt hat, ich grei halt nur ein bisschen umeinander, was ich kann. Also die haben halt nur ein bisschen umeinander gereiht.
Rumgewurstelt,
ein bisschen mitgemacht. Das heißt, ja, alles, was ein bisschen zusammengekehrt und ein bisschen nachgekrächert und ein bisschen, ich weiß nicht was.
Das hat es ja früher gar nicht gegeben, dass jemand nichts tut.
Es sei denn, er war wirklich bettlägerig und selbst im Bett haben sie dann noch gestrickt oder genaht oder gestopft oder irgendwas. Also die haben sich selber auch schlecht gefühlt, weil das so in Fleisch und Blut übergegangen war, dass man immer tätig sein muss, dass man immer arbeiten muss und immer sich beschäftigen muss. Also wie gesagt, die Dienstboten waren sehr wichtig für Bauernhöfe, wo es einfach dann an Arbeitshänden gefehlt hat. Sind dann ausgestanden am 2. Februar. Und auch wenn sie im Übrigen die Arbeitsstelle nicht gewechselt haben, haben sie einfach 3 Tage frei gehabt bis zum Agatentag am 5. Februar. Und in der Zeit,
wie gesagt, man hat ja wirklich 7 Tage die Woche arbeiten müssen. Und ja. Manchmal war es vertraglich festgelegt, dass man irgendeinen Tag frei hat. Und das hat meistens auch nicht funktioniert.
3 Tage Urlaub haben die gehabt. Und natürlich war es nicht so, dass die dann das ganze restliche Jahr, also 365 Tage minus 3, ununterbrochen durchgearbeitet haben. Weil es gibt ja so alte Dienstbotenverträge, wo dann drinsteht, sie haben ausgemacht, sie haben frei an Ostern, an Pfingsten. Und das hat einfach bedeutet, nicht, dass die frei haben, dass die jetzt in Urlaub fahren oder was, sondern dass sie ihre eigene Familie, ihre Herkunftsfamilie wieder besuchen. Das waren ja oft
Und dort helfen
oder sich halt einfach die Eltern einmal wieder besuchen. Das waren oft junge Frauen und junge Männer. Und da hat zum Beispiel 1910 gibt es so einen erhaltenen Dienstbotenvertrag von einer jungen Frau, der da unter anderem drin steht, Erlaubnis nach Haus zu taufen, Leichen, Fasnacht 3 Tage, an Ostern, am Pfingsten, an Hochzeiten. Das heißt, die haben da schon noch ein paar Tage frei gehabt, aber das war halt sehr mager und nichts von wegen 6 Wochen Urlaub und wenn ich krank bin, bleibe ich auch daheim, wenn mir der große Zeh wehtut, sondern das war schon sehr knapp und in der Zeit, in der sie gearbeitet haben, haben sie hart körperlich arbeiten müssen, teilweise über ihre Kräfte.
Von klein auf auch schon.
Von klein auf, also sobald ein Kind einen Rächer halten hat, Kinder hat das rächern müssen oder auf Tena aufpassen, auf die Gens aufpassen und so weiter. Und deswegen war das hochwillkommen, dass man 3 Tage wirklich nichts machen hat müssen. Und das haben viele halt dann leider missverstanden und haben sich betrunken, haben ihr Geld auf den Kopf gehaut, was länger hätte langer sollen. Und haben unter Umständen dann eine neue Arbeitsstelle angetreten, spätestens am Agatentag.
Am 5. Februar.
Am 5. Februar, weil es immer geheißen hat, also man sollte auch, wenn man schon eine neue Stelle hat und wenn man schon ein Haftelgeld gekriegt hat, das Haftelgeld, das war nämlich, wenn man also vor Lichtbess quasi schon das Geschäft gemacht, das ausgemacht hat, dass man zu der neuen Bäuerin geht, dann hat man von der neuen Bäuerin ein Haftelgeld gekriegt.
Was ist das? Ich kann bloß schimpfen wie ein Haftelmacher.
Ja, das war das Haftelgeld. Da haftet man dann quasi dafür, dass man den Dienst auch antritt, wenn man ein Haftelgeld gekriegt hat. Und dann ist man aber auch nicht gleich am 2. Februar quasi Nachmittag zu der neuen Bäuerin gegangen, sondern da ist man dann auch wirklich erst später eingestanden, was geheißen hat, man soll nicht in die warmen Pantoffeln von dem alten Knecht treten. Also das hat sich eigentlich gehört, dass da ein bisschen Abstand ist und dass man nicht gleich innerhalb von 2 Stunden von einem zum anderen geht.
Das war dann wie ein Vorschuss, das Haftelgeld, oder?
Genau, ja. Das war quasi wie ein Vorschuss, der einen verpflichtet hat, diesen Dienst auch anzutreten. Das war das Haftelgeld. Und ein Haftelmacher ist was anderes. Ein Haftelmacher, wir kennen alle noch diese alten Verschlüsse. Teilweise gibt es noch in Dirndlgewandern mit Haken und Ösen. Dieses fitzelige Glorzeug. Und das waren die Haftel und das waren die Haftelmacher. Und das hat halt zusammen heften müssen. Und wenn man sowas gemacht hat, diese feinen Drahtverbiegungen, das waren die Haftelmacher. Und da hat man gut aufpassen müssen. Deswegen muss man aufpassen wie ein Haftelmacher, wenn man sich konzentrieren muss.
Aufpassen, oder nicht schimpfen wie ein Haftelmacher. Genau, aufpassen
wie ein Haftelmacher. Genau.
Wie sich das dann so in den Sprachgebrauch dann hineingekommen ist, das ist schon spannend.
Und
weil
das
so Alltagssituationen waren.
Ja, aber wir sehen das heute erstaunlicherweise. Mhm. Weil also den Verschluss von Haken und Ösen, den haben wir ja äußerst selten mittlerweile noch. Aber aufpassen wie ein Haftelmacher, das ist in der Alltagssprache geblieben.
Übers Haftelgeld und die Haftelmacher haben wir gerade geratscht, aber wir müssen ja unbedingt noch auf unsere Namenstage und auf unsere Heiligen gehen. Morgen ist ja auch schon ein ganz wichtiger und im Februar sowieso haben wir heute schon in der ersten Stunde kurz angesprochen.
Ja, da brauchen wir jetzt eigentlich nur mal 2 Stunden, um die ganzen wichtigen Heiligen zu erwähnen.
Ja, haben wir schon mal gesagt, bei uns ist nicht ein Ratsch, sondern ein Verratsch, aber Brauchtum ist einfach ein spannendes Thema.
Ja, ich kann ja 2 Stunden nur über Lichtmess schon reden. Deswegen schauen wir jetzt, dass wir die wichtigsten Heiligen noch erwähnen, damit alle, die jetzt in den nächsten Tagen oder vielleicht 2 Wochen Namenstag haben, dass wir die nicht vergessen. Der erste ist morgen der Antonius der Große. Das ist der Saudonal. Also das ist der Antonius, der als Attribut ein Schwein hat. Und das ist aber...
Ich finde es aber so schön, wie im Bayerischen die verehrten Heiligen genannt werden. Der Saudonal.
Das ist der Saudonal, genau, weil der mit dem Schwein dargestellt wird. Und der Antonius der Große hat ja den Antoniterorden gegründet. Und die Antoniter haben ja Schweine gehalten. Die sind haben frei im Dorf rumlaufen dürfen und die durften auch nicht beschädigt werden oder so und die durften da fressen und alles, so wie jetzt die heiligen Kühe in Indien, die dürfen ja auch nicht belästigt werden und dürfen überall rumlaufen und alles fressen, so hat der Antoniterorden Schweine gehalten und diese Schweine wurden dann angeblich, wenn sie schlachtreif waren, geschlachtet und das Fleisch an die Armen verteilt. Jedenfalls hat Antonius der Große, der in den Darstellungen immer dargestellt wird, wie er von Dämonen versucht wird. Das heißt, der Teufel hat versucht, ihn von seinem Glauben abzubringen. Und der Teufel kann sich natürlich verwandeln in vielerlei Gestalten, nämlich als ganz greisliche eben Teufelsfigur mit Hörnern und mit Hufen und böse Dämonen und böse Schlangen und alles Mögliche. Dann sind es teilweise so Fantasieunwesen, die den Antonius auf den Bildern an den Haaren ziehen und ihn in den Abgrund stürzen, ganz greislich. Aber er lässt sich nicht beirren. Teilweise sind es dann auch Schweine. Da hat sich dann der Teufel in ein Schwein verwandelt, um den Antonius zu versuchen. Aber Antonius lässt sich nicht beirren, deswegen heißt er Antonius der Große und wird verehrt am 17. Januar. Den Antoniterorden, den er gegründet hat, nur noch ganz kurz, der ist vor allem zwischen 14. und 18. Jahrhundert sehr wichtig gewesen, weil er sich der Pflege der Kranken angenommen hat, die am sogenannten Antoniusfeuer erkrankt waren. Und das Antoniusfeuer ist eine Erkrankung, die darauf zurückgeht, dass die Kranken sich mit dem Mutterkorn vergiftet haben. Mhm. Das ist ein Pilz, der sich vor allem an Roggenähren bildet und der wirklich giftig ist und zum Tod führen kann mit so einer Art Lepra-Krankheit, wo die Extremitäten absterben und die Menschen große Schmerzen haben. Und dieser Antoniterorden hat Hospitäler aufgebaut, wo diese Erkrankten behandelt wurden und gepflegt wurden, weil sie ansonsten ja von der Gemeinschaft ausgestoßen waren, weil man befürchtet hat, dass man sich da ansteckt. Irgendwann ist dann entdeckt worden, woran die Menschen erkrankt waren und dann ist es zurückgegangen. Der Antoniterorden existiert dann nicht länger. Aber es gibt ein Museum, wo man das alles wunderbar anschauen kann und zwar ist es in Memmingen das Antonitermuseum. Das ist wirklich wichtig und sehr wertvoll, das anzuschauen. Das war eins der ersten Antoniterklöster 1214 und da ist heute ein wunderbares Museum drin. Antonius der Große am 17. Januar. Es gibt noch einen zweiten Antonius, wenn Sie jetzt überlegen, oh, nach welchem Anton heißt sie eigentlich? Das ist der Antonius von Padua, der hat im Juni seinen Namenstag.
Und da haben die meisten Antons und Antonias auch Namenstag, nicht beim Saudoni, oder? Die heißen dann Antonius, die Namen.
Die heißen Antonius oder Anton?
Und die anderen heißen Anton. Nein, beides.
Sind beides Antoniusse. Der eine ist Antonius von Padua und der andere Antonius der Große. Und eigentlich müssen die taufenden Eltern sich ja entscheiden,
welches ist
oder nach welchem man den Namenstag feiert. Und wer das nicht weiß, der kann sich jetzt einen Namenstag aussuchen quasi. Oder einen Schutzpatron aussuchen.
Oder zweimal was geschenkt kriegen. Weil Namenstag, weil bei uns haben wir schon drüber geratscht, immer ganz wichtig, da hat man dann, ich habe 5 Mark gekriegt, du.
Auf jeden Fall eine Tafel Schokolade, immer. Eine Tafel Schokolade und einen Blumenstrauß und das waren meistens Schneeglöckchen, weil mein Namenstag ja im ausgehenden Winter ist. Aber so weit sind wir noch nicht, jetzt sind wir erst beim 20. Januar. Da haben nämlich Fabian und Sebastian Namenstag. Und die werden immer, weil sie am gleichen Tag Namenstag haben, immer in einem Atemzug genannt, auch in den Wetterregeln. Wenn es nämlich einerseits heißt, Fabian Sebastian fängt Baum und Tag zu wachsen an und andererseits heißt es aber auch, an Fabian Sebastian fängt der rechte Winter an. Also das ist wahrscheinlich in den Bauernregeln früher schon so gewesen wie heute auch. Je nachdem, welchen Meteorologen man fragt, kriegt man unterschiedliche Wetteraussichten serviert.
Naja, um die Jahreszeit ist ja schwierig. Der Winter kann vorbei sein, aber kann auch noch richtig anfangen.
Genau, das weiß man nicht. Im Februar kann es einmal ganz, ganz kreislich werden. Und Kälte haben wir ja schon hinter uns und wahrscheinlich auch noch mal vor uns. Aber der zweite Schutzpatron, der zweite Heilige, der am 20. Januar seinen Namenstag oder seinen Gedenktag feiert, ist der heilige Sebastian. Und das ist ein immer noch sehr beliebter Taufname in Bayern, weil es ein durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, muss man schon fast sagen, sehr wichtiger Heiliger ist, der ist nämlich der Schutzpatron gegen die Pest gewesen und immer noch der Seuchenpatron. Und zwar deswegen, weil wir wahrscheinlich ja alle diese Sebastians-Darstellungen aus den Kirchen kennen. Mhm. Die ist vielfach dargestellt worden. Der soll ja mit Pfeilen, also an einen Baum gebunden oder an einen Pfosten gebunden worden sein und von Pfeilen beschossen worden sein, um ihn zu töten. Er ist durch die Pfeile aber nicht einmal verletzt worden. Und nachdem er sich vorgestellt hat, dass die Pest und andere Seuchen in Form von Pfeilen, die der zürnende Gott aus dem Himmel schleudert, auf die Menschen kommt, das war ja eine Strafe. Die Strafe Gottes war die Pest oder andere Seuchen. Und da hat eben Gott Pfeile aus dem Himmel geschleudert und Sebastian ist ja bekanntlich durch diese Pfeile nicht verletzt worden. Teilweise ist er sogar so dargestellt, dass er die Pfeile in der Hand hält. Der hat die also einfach aufgefangen. Hat man gedacht, der Sebastian hilft auch gegen diese Pestpfeile. Also der wichtigste Pestpatron überhaupt, der Sebastian, der dann auch für viele Bauernregeln gut ist am 20. Januar. Und der ein wichtiger Lostag einfach war. Also Sebastian und Sebastiani kommt ganz oft vor. Da gibt es die Sebastiani-Brezen und die Sebastiani-Märkte. Und die Bäcker haben früher zum Beispiel nur von Sebastian bis zum Palmsonntag Brezen backen dürfen. Also es war nur eine kurze Zeit, wo es überhaupt Brezen gegeben hat. Also mit dem Sebastian sind sehr viele Bräuche verbunden. Und
den Fabian vergisst man fast.
Und den Fabian vergisst man fast über diesem Doppelnamenstag sozusagen. Aber Sebastians gibt es heute noch ganz viele. Das ist entweder der Sebi oder der Seppi oder der Wastel.
Der Wastel.
Genau. Und 2 Tage später, am 22. Januar, kommt schon der Vinzenz von Valencia, also der Vinzenz hätte Karl Valentin gesagt und nicht Vinzenz, weil es heißt ja auch Vogel und nicht Vogel. Aber heutzutage sagt man eben oft Vinzenz von Valencia in Spanien. Und in Spanien sagt man auch nicht Valencia, sondern Valencia. Der wird auch Vinzenz von Saragossa genannt, weil er eben dort tätig war, ein Märtyrer. Und der hat am 22. Januar seinen Namenstag und ist unabhängig davon, dass er eigentlich ein spanischer Heiliger ist, Patron der bayerischen Holzknechte geworden. Einfach weil er im Winter seinen Namenstag hat, wo viele Holzknechte die ganze Woche im eiskalten Winterwald waren, um Holz zu machen und da halt einfach ihre Schutzpatrone angebetet haben und um Schutz gebeten haben. Und deswegen gibt es noch Vinzenzi-Messen, Vinzenzi-Feiern, Vinzenzi-Bälle, gerade in den Voralpen, also in Ruppertingen zum Beispiel, ist der Finzens der Patron der der Holzknechte.
Und wir machen jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung und dann kommen wir zum ganz wichtigen Heiligen, hoffe ich, zum Heiligen Blasius.
Zu dem kommen wir auch noch.
Die Namenstage, immer wieder interessant und spannend, weil die Geschichten drumherum, die heiligen Geschichten, so besonders sind. Nicht nur in Bayern, aber da haben wir halt auch so schöne Namen. Ein Name, der lange in Vergessenheit geraten war, ist jetzt so populär, dass in jeder Familie mittlerweile eine Emma gibt, Dorothea.
Genau, und nur die wenigsten Emmas wissen, dass sie auch eine Schutzpatronin haben. Es gibt eine heilige Hemma und eine selige Hemma. Und von der Hemma kommt die Emma. Und ich finde es immer schön, wenn man, ob es einem jetzt wichtig ist oder ob man sehr religiös ist oder nicht, aber ich finde es immer schön, wenn man weiß, auf wen der eigene Vorname zurückgeht, weil einem der eigene Vorname ja meistens das ganze Leben begleitet. Und ich finde es einfach schön zu wissen, dass es den schon viele Jahrhunderte lang gibt und dass es da unter Umständen eine Schutzpatronin oder einen Schutzpatron gibt, den man einfach kennen kann und wo man die Geschichte kennen kann. Und im Fall von allen kleinen Emmas geht der Name auf die bayerische selige Hemma zurück. Das war eine Königin, die Gemahlin des Bayernkönigs Ludwigs des Deutschen. Die ist im 9. Jahrhundert hat die gelebt, die Hemma von Regensburg, hat 7 Kinder bekommen. Und eins dieser Kinder war die selige Irmengard von Chiemsee, also diese ganz wichtige Schutzpatronin des Chiemgaus. Und die Hemma von Regensburg kennt kaum jemand, aber sie ist die Schutzpatronin der Emmas. Es gibt noch eine zweite wichtige Hemma, das ist die Hemma von Gurk in Kärnten. Die hat am 27. Juni Namenstag. Also die kleinen Emmas können sich wieder aussuchen, ob sie lieber eine Kärntner Schutzheilige mit Namenstag im Juni zu ihrer Schutzpatronin wählen möchten oder die selige Hemma von Regensburg am 31.01., am 31. Januar hat die ihren Namenstag. Und dann sind wir schon im Februar und Lichtmess, den 2. Februar haben wir ja schon besprochen. Und jetzt kommt der ganz wichtige männliche Heilige. Am 3. Februar ist Blasius.
Der Blasisegen. Da sind auch Lichter wieder wichtig oder Kerzen.
Da sind auch Kerzen wieder wichtig. Also da ist dieser Lichterbrauch, der sich nicht allein auf Lichtmess bezieht, sondern der offensichtlich Anfang Februar sehr weit verbreitet war, hat sich dann auch auf den Blasius noch ausgebreitet, der am 3. Februar seinen Namenstag hat, weil da holen wir uns den Blasius-Segen in der Kirche ab. Da werden 2 gekreuzte Kerzen, die brennen, von dem Priester vor den Hals des Gläubigen gehalten und dann wird der Blasius-Segen gesprochen. Der heilige Blasius schütze dich vor Halsweh und so weiter. Das ist ein bestimmter Spruch, weil da eine schöne Legende sich entwickelt hat um den heiligen Blasius. Der soll Arzt gewesen sein in Sebaste und ist als Christ verhaftet worden, ist in den Kerker gekommen und hat aber dann durch sein Gebet einen kleinen Buben geheilt, dem eine Fischgräte im Hals stecken geblieben ist und der zu ersticken gedroht hat. Und seine Mutter hat ihn da ins Gefängnis gebracht mit der Bitte um Hilfe an den heiligen Blasius. Und allein durch das Gebet hat er ihn geheilt. Und angeblich hat Blasius, bevor er dann als Märtyrer gestorben ist, noch vom lieben Gott die Weisung bekommen, dass alle Menschen, die sich im Namen des heiligen Blasius an ihn wenden und um Schutz vor Halskrankheiten bitten, dass die durch das Gebet zum heiligen Blasius geheilt werden. Und deswegen holen wir uns den Blasius-Segen in der Kirche ab, wo diese brennenden Kerzen vor den Hals gehalten werden. Und dann denkt man, dass man ein ganzes Jahr lang vor Halskrankheiten geschützt ist. Gleichzeitig ist der Blasius auch zum Schutzpatron nicht nur gegen Halskrankheiten geworden, sondern lustigerweise auch zum Schutzpatron der Blasmusiker.
So ist recht.
Allein wegen seinem Namen. Und er ist auch zum Wetterpatron.
Der Heimat bestens aufgehoben, der heilige Blasius.
Der Blasius ist hier wunderbar aufgehoben bei den Blasmusikern. Und er ist der Wetterpatron bei starken Stürmen geworden. Das ist allein durch seinen Namen natürlich, weil der bläst einfach am Blasius. Und deswegen die Blasmusiker und diese Sturmgeschichte, dass er der Schutzpatron gegen Sturm ist. Und dann geht es aber nach diesem einzigen Mann Anfang Februar schon weiter mit den weiblichen Heiligen, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Am 4. Februar hat die heilige Veronika ihren Namenstag. Am 5. Februar die heilige Agatha, die wir auch schon erwähnt haben, weil da der kurze Dienstbotenurlaub vorbei ist. Die heilige Agatha, deren Schleier gegen Feuersbrunst und Lava-Vulkanausbruch geholfen hat. Und am 6. Februar hat die heilige Dorothea Namenstag.
Jetzt haben wir es endlich, darum wollte ich dich vorhin nicht unterbrechen.
Genau. Und dann später käme noch die Apollonia am 9. Februar. Aber diese geballten weiblichen Heiligen und die heilige Brigid oder Bridget am 1. Februar haben wir auch schon erwähnt. Also Anfang Februar ein weiblicher Namenstagsreigen, den man jetzt nur kurz aufzählen konnte. Über und jede einzelne könnte man lang reden.
Das machen wir dann im Februar, bei unserem Februarratsch.
Das machen wir im Februar.
Das war unser Januar-Brauchtumsratsch mit Dorothea Steinbacher. Wir bedanken uns beide herzlich fürs Zuhören, dabei sein. Und wenn Sie wollen, können Sie ja nochmal nachhören, wenn Sie was nicht so genau mitgehört haben, auf br-heimat.de oder bei BR Podcast finden Sie dann unseren Ratsch zum Nachhören. Wir sagen Dankeschön und für Gott. Und ein schönes Wochenende wünschen wir auch noch.
Für Gott und auf Wiederhören.